Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Bevor ich unser Bibelwort zur Predigt vorlese, möchte ich etwas sagen zu ein paar dieser Gegenstände, die da vorne sind. Sie symbolisieren für mich verschiedene Arten des Redens, der Kommunikation, beziehungsweise auch verschiedene Ebenen der Tiefe der Kommunikation. Also zunächst einmal der Hut. Den Hut, den nehmen wir ab zum Grüßen. Und das ist was ganz was Wichtiges, dass wir einander grüßen. Und manchmal, wenn man sich dann auf der Straße begegnet und sich grüßt, dann fragt man auch, zum Beispiel, ja, wie war der Urlaub, wenn Leute jetzt Skifahren waren? Oder meinetwegen unterhält man sich über das Wetter. Und es ist ganz, ganz wichtig, wir brauchen auch so einen Smalltalk. Will ich gar nicht irgendwie schlecht machen. Nur, das ist sicher nicht alles. Es kann noch weiter in die Tiefe gehen. Noch ein anderes Kommunikationsmittel ist ausgestattet. Das Telefon, das Handy. Persönlich verwende ich das Handy am liebsten, ich sage mal, für Organisatorisches. Nicht unbedingt für so ganz tiefe Gespräche, aber oft, wenn ich zum Beispiel am Weg nach Hause bin, rufe ich meine Frau an, soll ich noch was einkaufen gehen, brauchen wir noch etwas und so weiter. Keine Ahnung, wofür Sie das Handy, für welche Gespräche Sie das Handy verwenden. Hier die Kaffeetasse oder Teetasse, die steht für mich schon für eine tiefere Ebene. Sehr oft bin ich mit jemandem anderen bei einer Tasse Tee wirklich in ein tiefes Gespräch gekommen. Und langsam war es mir möglich, auch sehr persönliche Dinge von mir zu erzählen. Das geht ja nicht so auf Anhieb. Kann mich nicht auf der Straße treffen und sofort komme ich ganz in die Tiefe. Aber wenn wir Zeit haben, wenn wir uns in Ruhe gegenüber sitzen, da wird es dann plötzlich möglich, auch Sehnsucht zu äußern oder Ängste zu äußern, Nöte über Nöte zu reden. Also etwas, worüber wir nicht ganz so schnell ins Reden kommen. Und genau dafür stehen für mich auch diese Schuhe. Wanderspazierschuhe. Weiß nicht, wie es Ihnen geht, bei einem Spaziergang, wo man einfach nebeneinander hergeht, da kommt man in die Tiefe. Manchmal treffe ich mich mit einem Freund und wir haben so 2 Stunden Zeit und wir gehen die Prater Hauptallee auf und ab. Und meistens beginnen wir mal zunächst über Berufliches zu reden, über dieses und jenes. Und je länger wir nebeneinander gehen, desto weiter geht es in die Tiefe. Bis dann ganz am Schluss wir über ganz persönliche Dinge reden. Und oft dann auch noch Zeit haben, um miteinander zu beten. Und so ähnlich war es auch bei Jesus und seinen Jüngern. Selbstverständlich hat Jesus auch einfach nur Menschen gegrüßt. Er hat wahrscheinlich nicht den Hut abgenommen, sowas hat es zu dieser Zeit nicht gegeben. Und ich nehme auch einmal an, dass sich Jesus mit Leuten über das Wetter unterhalten konnte. Aber bei Jesus hat eine besondere Gabe gehabt, dass Menschen bei ihm sehr schnell in die Tiefe gekommen sind. Und Mensch, Jesus hat auch diese Gabe gehabt, selber in der Tiefe Dinge anzusprechen. Oft auch nach einer längeren Wanderung, dass er dann seinen Jüngern etwas ganz Tiefes gesagt hat. Und so wird uns erzählt in den Evangelien, Jesus war mit seinen Jüngern länger unterwegs und währenddessen kommen sie auf das Thema, was sagen die Leute eigentlich über Jesus? Wer er ist? Und die Jünger sagen, ja, einige sagen, du bist Johannes der Täufer, der wieder von den Toten auferstanden ist. Oder andere sagen, du bist einer der alten Propheten, der von den Toten auferstanden ist. Oder Elia, der wieder gekommen ist. Und plötzlich dreht sich Jesus um zu seinen Jüngern, schaut sie an und sagt, und ihr? Was sagt ihr, wer ich bin? Und da spricht der Petrus aus, was er schon lange geahnt hat. Und er sagt, du bist der Messias. Du bist der Retter, den Gott uns schon seit Jahrhunderten versprochen hat. Und Jesus sagt seinen Jüngern, sagt es niemandem. sagt es niemandem, sondern behaltet es für euch. Und dann geht Jesus noch eine Ebene tiefer, denn er erklärt seinen Jüngern, auf welche Art und Weise er retten wird, auf welche Art und Weise er der Messias ist. Und das ist unser Bibelwort zur Predigt, aber bleiben Sie ruhig sitzen dabei. Markus Evangelium, Kapitel 8, Vers 31 bis 38. Und er fing an, seine Jünger zu lehren, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Oberpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete dieses Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu wehren. Jesus aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach, geh weg von mir, Satan, denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Und Jesus rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und er sprach zu ihnen, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erhalten. Denn was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme an seiner Seele Schaden? Denn was kann ein Mensch geben, dass er seine Seele auslöse? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem abtrünnigen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Amen. Was man zu dieser Geschichte wissen muss, sie spielt im äußersten Norden von Israel, irgendwo beim Hermongebirge. Es gibt wenige Orte in Israel, die weiter weg sind von Jerusalem als das Hermongebirge. Das heißt, Jesus hätte ohne weiteres dort bleiben können, sich vielleicht sogar auch als Messias feiern lassen können, aber Jesus ist fest entschlossen, wir gehen nach Jerusalem. Und er weiß, was in Jerusalem auf ihn warten wird. Er wird verurteilt werden, die Führer des Volkes werden ihn wie den letzten Dreck behandeln, er wird geschlagen werden, an ein Kreuz genagelt werden und er wird sterben. Und nach 3 Tagen wird er auferstehen. Und jetzt gibt es ein kleines Wörtchen, das immer wieder im Zusammenhang mit dem Tod Jesu in der Bibel vorkommt. Und das ist das Wörtchen für. Immer wieder ist davon die Rede, Jesus tut das für uns. Dass er nach Jerusalem geht, dass er dort sich verurteilen lässt, schlagen lässt und töten lässt. Mit anderen Worten, indem Jesus da nach Jerusalem geht, geht er zu auf die Abgründe unserer Seele. Auf die Dinge, die wir vor anderen nicht gern zeigen und auch vor uns selbst am liebsten verdrängen. Das, was in uns dunkel ist oder die Dinge, die uns unfrei machen, die Dinge, die uns binden. In der Bibel ist davon die Rede von unserer Schuld, von unserer Sünde. Jesus geht da nicht zu als der Richter, als der, der uns deshalb ablehnt, sondern er geht zu als jemand, der sagt, dafür bin ich gekommen. Gib mir das. Dafür bin ich damals nach Jerusalem gegangen. Dafür habe ich mich damals töten lassen am Kreuz. Und das war sein fester Entschluss, obwohl er ganz weit weg in Sicherheit, weit weg von Jerusalem war. Und der Petrus, der geht auf Jesus zu und sagt, nein, sowas kannst du unmöglich machen. Und das ist einer der wenigen Momente, wo Jesus sehr heftig geworden ist. Der schaut seine Jünger an und spricht zu Petrus, eigentlich wörtlich, hinter mich, du Satan. Das heißt, du hast nicht über das zu bestimmen, was ich tun soll oder nicht. Hinter mich, du Satan, denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Und ich möchte Sie jetzt bitten, dass Sie ein paar Momente versuchen, einfach innezuhalten und auf Jesus zu schauen. Auf Jesus zu schauen, wie er fest entschlossen ist, nach Jerusalem zu gehen. Wie er fest entschlossen ist, auf das Dunkle in ihrem Leben zuzugehen, um es zu tragen, um es ihnen abzunehmen. Und wie er sich von nichts davon abbringen lässt, obwohl er weiß, was da auf ihn wartet. Obwohl er weiß, er wird geschlagen, er wird wie der letzte Dreck behandelt, er wird getötet. Und obwohl Jesus auch Angst gehabt hat davor, Jesus ist da nicht so cool vom Norden einfach nach Jerusalem gegangen. Und trotzdem ist Jesus fest entschlossen, das zu tun. Haben Sie dieses Bild vor Augen? Jesus mit dem festen Entschluss, ich gehe nach Jerusalem und ich tue das für dich. Das ist nämlich ganz wichtig als Voraussetzung für das, was jetzt kommt. Denn jetzt kommt etwas, das ist eine unvorstellbare Herausforderung. Ein enormer Anspruch, den Jesus stellt. Und letztlich können wir das nur lesen und hören, indem uns klar ist, wer diesen Anspruch stellt. Nämlich es ist der, der bereit ist, für uns alles zu geben. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das heißt, es geht nicht darum, dass ich zu meinen vielen Lebensbereichen dann einfach noch Jesus mit dazu nehme, sondern Jesus stellt mein ganzes Leben auf den Kopf. Und es geht nicht mehr zuerst um mich, sondern um ihn. Es geht nicht um mein Glück, meine Sicherheit, meine Bequemlichkeit, sondern es geht um ihn. Und das bedeutet, ich verleugne mich selbst. Mich selbst verleugnen heißt nicht mich ablehnen oder mich quälen, aber es heißt, Jesus, nicht ich stehe im Mittelpunkt, sondern du. Nicht ich bestimme über mein Leben, sondern du. Und manchmal kann uns das auch etwas kosten. Und das meint Jesus mit sein Kreuz auf sich nehmen. Und es gibt Länder in dieser Welt, wo Glaube wirklich teuer ist. Wo sich Menschen das sehr viel kosten lassen, dass sie an Jesus glauben. Ich habe dazu kürzlich einmal gehört von einem Mann in Ägypten, gebürtiger Moslem, der begonnen hat, sich für den Glauben an Jesus zu interessieren, und er ist wirklich zum Glauben an Jesus gekommen. Und er geht zu einem Pfarrer in Ägypten und sagt, ich will mich taufen lassen. Und der Pfarrer war sehr realistisch ihm gegenüber, schaut ihn an und sagt, das kann gefährlich sein für dich. Magst du das nicht einfach im Geheimen machen, dass deine Familie nichts mitbekommt davon? Denn es kann sein, dass deine Familie dich für null und nichtig erklärt. Ja, es kann sogar so weit gehen, dass du dafür sterben musst. Und dieser junge Mann schaut den Pfarrer an und sagt ihm, du hast ihn nie gesehen. Mit anderen Worten, dieser Mann hat einen Blick gehabt für Jesus. Einen Blick für Jesus, der bereit ist, alles für mich zu geben. Der sich verleugnet hat für uns. Und wenn wir diesen Blick haben für Jesus, dann kann uns Jesus wirklich alles sagen. Dann ist er der Herr. Und ich kann ihm von Herzen sagen, du bist es, nicht ich. Du bist die Mitte, nicht ich. Jesus gibt uns auch noch eine weitere Begründung, warum es so wichtig ist, dass wir ihn an erste Stelle stellen. Er sagt, wer sein Leben erhalten will, Wer wird es verlieren? Und wer sein Leben verliert, um meinetwegen, der wird es finden. Es gibt ein altes Wiener Lied, vielleicht kennen es einige, das heißt, das Glück ist ein Vogel. Ich will dieses Bild heute ein bisschen anders verwenden. Wenn ich dem Glück verbissen nachjage, verjage ich es. Genauso wie beim Vogel. Aber wenn ich dem Glück nicht verbissen nachjage, sondern wenn es mir zuerst darum geht, dass Gott in der Mitte meines Lebens steht. Wenn es mir darum geht, dass ich Gott von ganzem Herzen liebe, von ganzer Seele, mit all meiner Kraft und dass ich meinen Nächsten liebe, was passiert dann? Ganz unmerklich setzt sich das Glück plötzlich auf meine Schulter. Nicht die Menschen sind glücklich, die um jeden Preis gern glücklich sind, sondern die Menschen sind glücklich, die einfach ihr Leben, die eine Richtung haben im Leben. Die ihr Leben auf Gott hin ausrichten, deren Leben liebevoll ist und plötzlich setzt sich unmerklich das Glück auf ihre Schulter. Und das meint Jesus, wenn er sagt, wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert um meinetwegen, der wird's gewinnen. Vor circa 100 Jahren hat in Indien ein ganz bemerkenswerter Mann gelebt, ein Mann namens Sadhu Sundar Singh. Er ist geboren in einer ganz vornehmen Sikh-Familie und er ist zum Glauben an Christus gekommen und ist in der indischen Kultur als Wanderprediger durch Indien gezogen, hat ganz interessante Dinge erlebt und er erzählt mir mal Folgendes. Er war in einem Schneesturm irgendwo ganz hoch in den Bergen unterwegs mit einem Begleiter und sie sehen ein bisschen unterhalb vom Weg einen Mann liegen, der am Erfrieren ist. Und es war wirklich ein furchtbarer Schneesturm und der Begleiter von Sadhu Sundar Singh sagt ihm, wir können uns jetzt unmöglich um diesen Mann kümmern, jetzt müssen wir selber unser Leben retten. Und Sadhu Sundar Singh sagt, und wenn wir schon sterben, dann will ich im Dienst für einen anderen Menschen sterben. Und er steigt hinunter, nimmt diesen Mann auf seine Schulter, geht weiter. Sein Begleiter hat ihn mittlerweile verlassen, ist vorgegangen. Und jetzt erzählt Sadhu Sundar Singh Folgendes. Durch die Anstrengung, dass er diesen Mann getragen hat, ist ihm selber warm geworden. Die Wärme hat sich auch ein bisschen auf diesen halb erfrorenen übertragen. Und nach einiger Zeit kommen sie zu einer Stelle und da sieht er seinen Begleiter im Schnee liegen. Er ist so müde geworden, hat sich hingelegt und ist erfroren im Schnee. Und plötzlich denkt Sadhu Sundar Singh an dieses Wort, wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwegen, der wird es finden. Ich habe als Pfarrer manchmal das Vorrecht, dass mir Menschen sehr persönlichen Einblick in ihr Leben geben. Dass mir Menschen erzählen von ihren Sehnsüchten, von ihren Ängsten, von ihren Nöten. Und manchmal spüre ich dabei ein ganz großes Festhalten oder ein verkrampftes Festhalten. Und wenn Sie mich jetzt fragen, warum ich das spüre, ganz einfach, weil ich es so gut nachempfinden kann. Wir klammern uns oft so fest an unsere Wünsche oder an die Vorstellungen, die wir von unserem Glück, von unserem Leben haben. Und wenn Sie das heute auch so empfinden, möchte ich Sie einfach einladen, schauen Sie auf diesen Mann, der entschlossen ist, nach Jerusalem zu gehen für Sie. Den nichts davon abhalten kann, auch nicht die Angst, nicht die Schmerzen, nicht der Tod, den nichts davon abhalten kann, Ihre Abgründe, Ihre Sünde, Ihre Ketten auf sich zu nehmen. Und indem ich auf Jesus schaue, löst sich der Krampf in meinen Händen. Und ich kann loslassen. Ich kann sagen, ja, Jesus, du bist an erster Stelle, nicht ich. Es geht um dich, nicht um mich. Und Jesus fährt fort und sagt, denn was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme Schaden an seiner Seele. Ein wunderschöner Satz mit Konjunktiv. Wo sind unsere Kompis und unsere Schüler? Also, wenn euer Deutschlehrer, Deutschlehrerin euch einmal fragt, ob es einen schönen Satz mit Konjunktiv gibt, dann könnt ihr diesen Satz sagen. Was hilfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme Schaden an seiner Seele? Wir wissen das. Natürlich können wir uns viel mit Geld kaufen, aber es gibt Dinge, die kann ich nicht mit Geld kaufen. Ich kann mir nie Freundschaft mit Geld kaufen. Ich kann mir nicht Liebe mit Geld kaufen. Ich könnte die ganze Welt besitzen und deshalb habe ich nicht den Zugang zum Herzen eines anderen Menschen. Und ich kann meine eigene Seele nicht befreien von ihren Abgründen. Ich kann meine eigene Seele nicht befreien von dem, was mich knechtet, was mich bindet. Aber Jesus kann es. Jesus tut es, indem er nach Jerusalem geht. Indem er für mich stirbt, indem er sein Leben für mich lässt. Und es geht darum, dass ich mich zu ihm hinstelle und sage, ja. Und das meint Jesus, wenn er sagt, wer sich meiner und meiner Worte schämt in diesem sündigen und abtrünnigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters im Himmel. Es ist nicht so, dass Jesus uns jetzt ablehnt, wenn wir zum Beispiel einmal geschwiegen haben oder uns rausgeredet haben, wenn es irgendwie um unseren Glauben geht. Ich denke, jeder von uns kennt solche Erfahrungen. Eigentlich hätte ich da was sagen sollen, ich habe geschwiegen. Oder eigentlich, ja, ich habe mich irgendwie rausgeredet. Jesus ist nicht der, der uns da verurteilt. Aber Jesus sagt, stell dich zu mir ganz grundsätzlich. Stell dich zu mir und schäme dich nicht. Auch selbst dann, wenn der Glaube dich etwas kostet. Da geht es um meine innere Herzenshaltung. Und ich möchte Sie jetzt einfach einladen, dass wir ein paar Momente vollkommen still sind und versuchen, ihm eine Antwort zu geben. Vielleicht gibt es das eine oder andere, wo Sie irgendwie merken, ja, da berührt mich Gott. Da spricht mich Gott an. Und wollen wir einfach im Stillen dazu Gott eine Antwort. Jesus, zunächst einmal schauen wir auf dich. Und du warst entschlossen, nach Jerusalem zu gehen. Du bist entschlossen, auf unsere Dunkelheit, auf unsere Abgründe zugegangen. Und jetzt bitten wir dich, hilf uns, dass sich der Krampf in unseren Händen löst und dass wir loslassen können in deine Hände. Dass wir nicht krampfhaft an unserem Leben, an unserem Glück festhalten. Und wir wollen es dir sagen, du bist die Mitte. Du bist der Herr, du bist der, der das Sagen hat. Und wir danken dir, dass du uns da voller Liebe und Erbarmen begegnest. Amen.